der Health-IT-Podcast von iSolutions Health. Spannende Insider-Einblicke in die Digitalisierung des Gesundheitswesens.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode unseres Health-IT-Podcasts. Mein Name ist Linda Weyrauter. Ich arbeite im Marketing bei iSolutions Health und ich freue mich auf unsere heutige Episode. Auch dieses Mal bin ich nicht alleine. Ich habe meinen lieben Kollegen Lutz Geckle mit an Bord. Er ist unser Fachmann für das heutige Thema und ich freue mich, dass er mit dabei ist.
Ja, mein Name ist Lutz Geckle. Ich arbeite bei der iSolutions seit 2010. Ich arbeite im Vertrieb und bin für das Thema Krankenhauszukunftsfondsgesetz zuständig.
Neben Lutz sprechen wir auch mit einem externen Experten. Ich freue mich auf Max Korf. Er ist Vorstandsmitglied von ZEQ, eine auf das Gesundheitswesen spezialisierte Unternehmensberatung mit Sitz in Mannheim. Herr Korf, würden Sie sich bitte kurz vorstellen?
Gerne, ja. Also ich darf für ZEQ heute hier referieren. ZEQ ist eine Unternehmensberatung im Gesundheitswesen, die ausschließlich in Krankenhäusern tätig ist und dort deutschlandweit Krankenhäuser in verschiedenen Fragestellungen berät, und ich verantworte gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Thomas Koch das Kompetenzteam Digitalisierung, mit dem wir aktuell hauptsächlich die Krankenhäuser unterstützen und beraten bei der richtigen Weichenstellung im Hinblick auf das Krankenhauszukunftsgesetz.
Herzlichen Dank, Herr Korf. Der Titel unserer heutigen Episode lautet Zwischenbilanz Krankenhauszukunftsgesetz, Digitalisierungsschub oder verpuffte Milliarden. Und ich starte mit einem Zitat von unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er sagt, wir setzen damit das klare Signal, Deutschlands Krankenhäuser sollen stark bleiben. Wir investieren in ihre digitale Zukunft, weil wir gerade in der Pandemie erfahren haben, wie wichtig gut ausgerüstete und funktionierende Krankenhäuser sind. Und wir spannen unseren Schutzschirm für die Kliniken weiter aus, weil wir wissen, dass einige Krankenhäuser immer noch unter den finanziellen Folgen der Pandemie leiden. So verbessern wir die Versorgung der Patienten und sorgen für mehr Sicherheit. Lutz, Herr Spahn spricht in seinem Zitat vom Krankenhauszukunftsgesetz und vom Krankenhauszukunftsfonds. Gehört haben wir die zwei Begriffe schon häufig, aber was steckt genau hinter ihnen?
Ja, also genau kann man das benennen. Der Fonds ist ein zweckgebundener Geldtopf des Bundes und der Länder für die Anschubsfinanzierung in Akutkrankenhäusern. Ganz speziell für die Digitalisierung. Aber auch neben der Digitalisierung geht es hier um Anschaffungen im Bereich materieller oder immaterieller Investitionen für die kompletten Einrichtungen, auch um laufende Kosten und die Beratung im Bereich Digitalisierung. Viele kennen das unter dem Begriff Krankenhauszukunftsgesetz, aber eigentlich steht nur im Krankenhauszukunftsgesetz dieser Fonds drin. Da steht noch viel mehr drin, wird aber landläufig als ein Synonym gesehen.
Und was wird genau gefördert und warum genau jetzt? Welche Ziele werden eigentlich verfolgt mit dem Krankenhauszukunftsfonds?
Was wird gefördert und warum gerade jetzt? Ich glaube, da muss man vielleicht sogar einen Blick vor Corona werfen. Der Gesundheitsminister Spahn hat ja sehr früh erkannt, dass Deutschland da wirklich noch insuffizient aufgestellt ist im internationalen Vergleich, was die Digitalisierung der Krankenhäuser betrifft. Und ich glaube, Corona war nur ein Brandbeschleuniger oder ist ein Brandbeschleuniger, weil damit die Krankenhäuser in die Öffentlichkeit geraten und transparent wird, wie unzulänglich doch die Digitalisierung vorangeschritten ist. Und im Zuge von einer Förderung des Krankenhauswesens, aber auch der Gesamtdigitalindustrie im Gesundheitswesen, ist ein solches Krankenhauszukunftsprogramm und Förderungsprogramm tatsächlich jetzt eine ganz klare Zielsetzung des Ministers. Und nicht zuletzt, glaube ich, sollte man auch mal ins KHZG selber, also ins Krankenhauszukunftsgesetz selber gucken, weil dort die Zielsetzungen nochmal sehr klar dargestellt werden. Nämlich es geht zum einen um die Erhöhung der Versorgungsqualität zum Nutzen des Patienten. Es geht um die Verbesserung von Notfallstrukturen und Kapazitäten. Und es geht um die Erhöhung des Reifegrades in der Digitalisierung der Krankenhäuser, gepaart, ganz wichtig, mit dem Thema der IT-Sicherheit, dass auch die parallel mit hochgezogen wird und auch gesundheitspolitisch die sektorübergreifende Versorgung gefördert wird.
Vielen Dank, Herr Korf. Lutz, die nächste Frage. Was sind die Fördervoraussetzungen, also die förderfähigen Themen, und an welche Bedingungen sind die Fördermittel geknüpft? Kannst du uns also mehr über den Prozess sagen, auch wie die Krankenhäuser an ihre Fördermittel kommen?
Also eine sehr gute Frage, Linda. Digitalisierung ist ja ein weites Feld. Der Gesetzgeber hat es in 11 Themen strukturiert. Also es gibt 11 spezifische Förderthemen. Welches Thema jetzt für ein Krankenhaus besonders wichtig ist, entscheidet das Krankenhaus selber. Also ja, es gibt 11 Förderthemen. Das Krankenhaus muss sich aus diesen 11 Förderthemen die Förderthemen heraussuchen, wo sie weiter nach vorne kommen will. Es gibt noch Restriktionen dabei. Es gibt gewisse Förderthemen, die sollte man umgesetzt haben bis spätestens 2025, weil wenn sie bis dahin nicht umgesetzt sind, dann gibt es Sanktionen im Rahmen der Budgetverhandlungen.
Also da der Weg zu den Fördermitteln ist ein klar vorgegebener formaler Prozess, der ganz klar in der Förderrichtlinie des Bundesamtes für Soziale Sicherung beschrieben ist und festgelegt ist. Demzufolge müssen die Krankenhäuser eine sogenannte Bedarfsmeldung ausfüllen, aus der die Beschreibung eines förderfähigen Vorhabens hervorgeht und wo auch die beantragte Summe begründet wird mit investiven Kosten, mit laufenden weiteren Kosten für zunächst 3 Jahre möglicherweise. Und das muss eingereicht werden beim jeweiligen Bundesland. Da sind in der Regel die Sozialministerien der Länder zuständig für die Koordination. Und dann werden diese Anträge geprüft, diese Bedarfsmeldungen geprüft. Und es erfolgt da schon eine Nachricht an die Krankenhausträger, ob eine Förderung zugesagt wird oder nicht. Und mit dieser Zusage beantragt das Land dann wiederum die Mittel beim Bundesamt für Soziale Sicherung, die letztlich auch der Verwalter des Geldtopfes ist.
Und wie läuft das Antragsverfahren ab?
Das Antragsverfahren folgt einer Kette. Die Kette ist Einrichtung Land-Bund. Warum das? Investitionen sind im Regelfall eigentlich Ländersache. Deswegen sind zwischen dem Bund, der ja diesen Topf originär bereitstellt, und der Einrichtung eigentlich noch das Land dazwischen
Ganz
geschaltet.
kurze Zwischenfrage, Lutz, von
Ja.
welchem Fördervolumen sprechen wir eigentlich?
Ein Fördervolumen von 3 Milliarden Euro
Okay.
beim Bundeszuschuss. Die Länder können bis zu 1,3 Milliarden dazugeben. Die meisten Länder werden auch ihren Anteil dazu beitragen. Also insgesamt von 4,3 Milliarden Euro, das ist schon eine größere Summe. Und wie
Absolut,
gesagt,
ja.
ja, und wie gesagt, die Kette ist Einrichtung Land-Bund. Das heißt, die Einrichtung muss eine sogenannte Bedarfsmeldung stellen an das Land. Und das Land erstellt dann, wenn sie den Bedarf aussieht, das heißt also diesem Bedarf zustimmt, einen Antrag beim Bund. Das Gleiche ist dann auch vice versa, also die Kette. Der Bund zahlt dann das Geld an das Land aus und das Land an den einzelnen Krankenhausträger. Das heißt also, alles, was man braucht, um so einen Fonds verwalten zu können, wird in dieser Kette gemacht. Das heißt, Antragstellung, Bewilligung, aber auch zum Schluss die Kontrolle der Umsetzung der Fördervorhaben.
Was bei dem Antragsverfahren vielleicht nochmal besonders interessant ist und wo sich jedes Haus auch eine gewisse Taktik überlegen sollte und strategisch vorgehen sollte, welche Ressourcenaufwände oder Mittel wollen wir tatsächlich in die Bedarfsmeldung schreiben? Weil grundsätzlich ist es ja möglich, dass sowohl personelle Ressourcen für ein solches Projekt als auch der operative Betrieb über die 3 Jahre nach Implementierung förderfähig sind.
Gut, und wie erfolgt die Verteilung der Fördermittel? Ich meine, wir haben in Deutschland circa 2000 Krankenhäuser. Reichen die Fördermittel überhaupt aus?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Da haben sich auch alle seit Veröffentlichung des Gesetzes bzw. der Förderrichtlinie sehr viel Gedanken gemacht. Und es gibt beispielsweise in der Umsetzungshilfe der Deutschen Krankenhausgesellschaft auch den wichtigen Hinweis, dass man vermeiden muss, dass ein sogenanntes Windhunderennen entsteht und sozusagen First Come, First Serve die Mittel verteilt werden. Diejenigen, die am schnellsten Anträge schreiben, das meiste Geld erhalten. Dem soll natürlich vorgebeugt werden, weil das auch dem Gesetz, der Zielsetzung des Gesetzes widersprechen würde. Wir wissen mittlerweile aus einigen Bundesländern, beispielsweise Niedersachsen und jetzt zuletzt auch Bayern, dass die Krankenhäuser eine Mitteilung erhalten, aus der hervorgeht, welche Mittel, welches Kontingent aus dem Fördertopf entsprechend dem Krankenhaus zugeteilt wird auf Basis verschiedener Struktur- und Leistungskriterien. Das sind die Bettenzahlen, das sind die Fallzahlen und noch einige weitere Kriterien. In Niedersachsen beispielsweise ist es so, dass 80% der gesamtverfügbaren Mittel auf die Häuser kontingentiert werden aufgrund dieser Kriterien. Und die verbleibenden 20% sind reserviert für zum Beispiel besondere Leuchtturmprojekte, besonders innovative Projekte, die entsprechend dann ebenfalls im Nachgang abgerufen werden können. Die Fördermittel, ob sie ausreichen? Gute Frage. Die historische Erfahrung zeigt letztlich, dass der Bedarf an IT-Investitionen in allen Krankenhäusern deutschlandweit weitaus höher ist und deshalb wahrscheinlich die Fördermittel nicht ausreichen werden. Aber ich denke, in den letzten Jahren haben viele Häuser sowieso erkannt und auch geplant, mehr in die IT zu investieren. Und das KHZG wirkt da letztlich nur wie ein Katalysator und ist eine willkommene Unterstützung.
Ja, ich greife jetzt nochmal das, was der Herr Korf gerade eben gesagt hat, auf. Also die originäre Verteilung unterhalb der Krankenhäuser wird länderspezifisch geregelt. Ich hoffe, ja, dass die Krankenhäuser auch wahrnehmen, entsprechend den Bedarf bei ihren Ländern anzumelden und in IT zu investieren. Ich hoffe auch, weil die ganz normalen Investitionszahlungen der Länder an den Krankenhäusern laufen weiterhin nebenher. Also wie gesagt, das ist eine Zusatzfinanzierung, dieser Krankenhausfonds, dass die Krankenhäuser jetzt aus den regulären Investitionsmitteln ja auch noch Gelder bereitstellen für die Digitalisierung, sodass wir wirklich eine richtige, schöne Anschubsfinanzierung in diesem Bereich bekommen.
Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf das Zitat von Herrn Spahn eingehen, und zwar auf seinen Satz: So verbessern wir die Versorgung der Patienten und sorgen für mehr Sicherheit. Wie profitieren denn die Patienten von den bereitgestellten Milliarden aus dem Krankenhauszukunftsfonds?
Zuerst zu diesem Zitat ist es vielleicht ein Eingeständnis, dass die reine wettbewerbliche Regelung, die es bis jetzt gab, insbesondere mit dem Finanzierungssystem, wohl nicht ausreichend war, um die Digitalisierung zu fördern im Gesamten und auch sowas wie eine Pandemie zu begegnen. Genau sowas wie zum Beispiel, welche Intensivbetten sind frei? Das musste am Anfang des Jahres erstmal digital aufgebaut werden. Und selbst in so einem Industrieland wie in Deutschland hatte das 6 Wochen gedauert. Also man sah tatsächlich den wahren Bedarf. Aber wie kann, sag ich mal, ein Patient dann tatsächlich auch davon profitieren? Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Ja. Das ist auch aus dem IT-Bereich. Steve Jobs, ja, der CEO von Apple vor 10 Jahren, der hatte mal einen Krankenhausaufenthalt von 3 Tagen und hatte 59 Kontakte während seines Aufenthaltes. Und er hat dann gesehen, wie personalintensiv dann auch eine Krankenhausbehandlung ist und wie nah kommt man dann mit den verschiedenen Handelnden zusammen. Ja, und Digitalisierung entzerrt das ein bisschen. Ja. Man hat dann auch die Möglichkeit, gerade durch diese Digitalisierung, diese Kontakte mehr zu minimieren, ja, okay. Und auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen am richtigen Platz zu haben. Und so kommt natürlich diese Mittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds unmittelbar dem Patienten zugute.
Jetzt noch zur Frage, wie kann geprüft werden, ob denn die Gelder tatsächlich dort ankommen, wo sie benötigt werden? Also wer prüft das? Ich sag mal Stichwort Evaluation.
Also die Verteilung der Gelder unterhalb der Krankenhäuser ist Sache der Länder. Die werden da verschiedene Mechanismen, und das ist länderabhängig, also jedes Land kann da selber entscheiden, wie sie, sage ich mal, die Gelder zu den Krankenhäusern verteilen. Das ist das eine. Ja, also ja. Da kommt es natürlich auch auf die Kreativität an, der einzelnen Krankenhäuser, wie die Bedarfsmeldungen ausgestaltet sind, um möglichst viel davon zu bekommen. Sind dann die Gelder bewilligt, gibt es regelmäßig Kontrollen, also das Krankenhaus hat das Pflicht, dem Land und dem Land, dem Bund mitzuteilen, wie weit sind denn, sage ich mal, die Umsetzungen in den einzelnen Bereichen. Ja? Und wie lange würde es noch dauern, bis die Umsetzung abgeschlossen wird? Das ist kontinuierlich, dieser Prozess. Gibt im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes noch eine sogenannte Evaluationsstudie anhand eines Reifegradsmodells, was noch entwickelt werden soll. Viele, das ist auch ein Missverständnis, denken, auch die Krankenhäuser, dass dieses Reifegradmodell eigentlich kontrolliert, ob die Gelder sinnvoll verwendet worden sind. Das ist aber nur eine Begleitforschung. Also das muss man einfach abtrennen. Der Bund möchte damit natürlich auch zeigen, dass diese Anschubsfinanzierung schlussletztendlich funktioniert hat und möchte ein Modell haben, um danach den Digitalisierungsgrad eines Krankenhauses bewerten zu können.
Gut, dann die Digitalisierungsstrategie eines jeden Krankenhauses stellt sich für mich als relativ große Mammutaufgabe dar. Wer unterstützt dabei die Krankenhäuser und wer findet für sie die passende, individuell passende Digitalisierungsstrategie? Herr Korf, können Sie uns da weiterhelfen?
Gut, also was sich doch herausstellt, ist, dass es einen großen Bedarf bei jedem Krankenhaus gibt, tatsächlich da mit externen Fachplanern, Beratungsunternehmen und auch Herstellern zusammenzufinden und zu arbeiten. Und auch wir würden das tatsächlich sehr unterstützen und unterstützen das auch in den laufenden Projekten. Also für uns ist wichtig, dass tatsächlich hier eine schlagkräftige Kooperation entsteht aus den Krankenhäusern, aus den Herstellern und den Beratern, die eben dann am gleichen Ziel arbeiten, was vorher definiert wird.
Und Herr Korf, wie unterstützen Sie Krankenhäuser bei Ihrer Digitalisierungsstrategie?
Das ist ganz unterschiedlich. In der Regel, klassische Projektvorgehensweise, verschaffen wir uns erst einmal eine gründliche Situation, wie das Haus aufgestellt ist, also eine Bestandsaufnahme, und können dann anhand unserer Vorgehensweisen und Instrumente können wir dann sehr, sehr gut bewerten, welche strategischen Zielrichtungen müssen eigentlich verfolgt werden mit der Digitalisierung. Und das wird meist gemeinsam mit den Krankenhausleitungen, mit den Vorständen, mit den Geschäftsführungen, aber auch den CIOs bzw. IT-Leitern entwickelt. Und ganz wichtig ist, wenn zum Beispiel eine Unternehmensstrategie bereits vorhanden ist oder auch eine Digitalstrategie, dass man dann wirklich guckt, wie gut sind die beiden aufeinander abgestimmt, beziehungsweise wenn es noch keine Digitalstrategie gibt, welche Elemente aus der Unternehmensstrategie werden tatsächlich oder müssen durch eine Digitalstrategie gestützt werden.
Gibt es Herausforderungen, die bei vielen Krankenhäusern ähnlich sind?
Also aus der Erfahrung kann man wirklich sagen, ja, die gibt es, und die können sich fast über nahezu alle Krankenhäuser deckungsgleich setzen. Also was wir doch feststellen ist, dass nahezu alle Häuser in unterschiedlicher Form, aber immer einen hohen Nachholbedarf im Bereich der IT-Infrastruktur haben und in den IT-Prozessen, also in den Services. Das ist letztlich dem Umstand geschuldet, dass es einfach in den letzten Jahren einen großen Investitionsstau gab und deshalb einfach Systeme veraltet sind, Komponenten veraltet sind und man jetzt sozusagen diese Themen wieder aufholen muss und entsprechend diesen Rückstand nachholen muss. Letzten Endes hat man über die letzten Jahre wirklich von der Substanz gezehrt und das rächt sich jetzt.
Und haben Sie Empfehlungen und Ratschläge für die Verantwortlichen im Krankenhaus in Bezug auf das Krankenhauszukunftsgesetz?
Ja, also zuletzt zeigt sich auf den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate zunächst einmal gilt es wirklich einfach Ruhe zu bewahren. Es ist nicht so, dass die Anträge jetzt innerhalb kurzer Zeit, innerhalb weniger Tage oder Wochen direkt losgeschickt werden müssen. Im Gegenzug ist es viel, viel wichtiger, tatsächlich jetzt gründlich die richtigen Themen zu finden, sie zu identifizieren und eben dann auch sorgfältig zu planen. Also wir machen vielfach die Erfahrung, dass die Krankenhäuser große Wunschlisten bereits haben, große Investitionsplanungen haben, die sie letztlich jetzt ins KHZG gießen möchten. Und da ist einfach wichtig, gründlich jedes Projekt anzugucken, jedes Vorhaben anzugucken, kann ich damit wirklich auch diese Fördertatbestände, diese Muss-Kriterien in den Fördertatbeständen wirklich erfüllen. Denn vielfach sind solche Investitionsplanungen produktbasiert oder systemorientiert aufgebaut. Das heißt, wir wollen irgendein KISS-System, ein Modul dazu tun und das ist das Investprogramm. Und das wird alleine nicht reichen, um die Fördertatbestände tatsächlich alleine zu erfüllen. Und deshalb geben wir wirklich die Empfehlung aus, weniger in Produkten zu denken, als vielmehr in eben Lösungen oder tatsächlich den einzelnen Fördertatbeständen des KHZG.
Dann haben wir die Kritik aus Sicht der Krankenhäuser. Die Investitionskosten werden also im besten Fall übernommen, aber wer trägt dann die laufenden Kosten, die der Ausbau einer digitalen Infrastruktur mit sich bringt?
Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der tatsächlich berechtigt ist. In der Tat müssen wir uns alle im Klaren darüber sein, dass jeder Invest in neue Systeme und Lösungen extrem viel Bedarf an Personal nach sich zieht. Also wir haben im Prinzip eine Faustregel für uns gefunden, die sich auch in historischen Werten plausibilisieren lässt. Die ist, wenn Sie 1 Million Euro für etwas investieren, zieht es in etwa eine VK an laufender Betreuung im operativen Betrieb nach sich. Also das ist schon mal eine ganz deutliche Hausnummer. Und in der Tat muss man sich das eben gut überlegen, ob das mittel- bis langfristig dann auch wirklich zu stemmen ist im Rahmen eines Hauses. Was im Krankenhauszugungsgesetz mittlerweile aufgenommen ist, auch auf vermehrte Rückmeldung, ist, dass tatsächlich die Kosten für den operativen Betrieb von neuen Systemen sowie personelle Ressourcen für bis zu 3 Jahre nach in Implementierung entsprechend auch gefördert werden können.
Ja, ich kann dann Herrn Korf nur beipflichten. Es können laufende Kosten veranschlagt werden, aber das ist auch ein strategisches Thema, weil je mehr, oder sag ich mal, je weniger laufende Kosten man in seinem Antrag mit einschließt, umso mehr, weil man hat ja nur ein gewisses Volumen, umso mehr kann man investiv planen oder auch einen Bedarf anmelden. Und wir gehen overall darüber aus, dass Digitalisierung natürlich Effizienzsteigerungen haben, sodass das eigentlich diese Wartung und diese Pflege überkompensiert werden kann. Man muss einfach auch dazu wissen, dass der Gesetzgeber möchte, dass das jetzt nicht Projekte sind, die dann nach 3 oder 4 Jahren abgeschlossen sind, sondern dass das laufende Projekte sind und dass auch laufende Kosten danach getragen werden müssen.
Genaue Rolle von einem Softwarehersteller in diesem Digitalisierungsprozess? Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen? Was ist die genau?
Genau ist das natürlich, dass wir Partner sind. Ja, wir sind auch ein sogenannter berechtigter IT-Dienstleister. Das heißt, von Anfang an hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass Kunden eng mit IT-Partnern zusammenarbeiten. Und diese Rolle wollen wir natürlich auch wahrnehmen. Wir möchten natürlich für die Kunden der zentrale Partner sein, insbesondere bei den Förderthemen, die unsere Lösungen betreffen.
Und wenn ich jetzt meine Strategieschwerpunkte im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds auf die, sagen wir mal als Beispiel, auf die Kommunikation setzen möchte, können diese Bereiche auch gefördert werden? Oder wie ist das?
Ja, diese können auch gefördert werden. Originär richten sich eigentlich auch die Themen mehr so an ein Krankenhausinformationssystem. Wie unsere Kunden wissen, haben wir natürlich auch eine Radiologie als Beispiel, ein Radiologieinformationssystem, ein Laborinformationssystem. Auch in diesem Bereich gibt es Lösungen, die durchaus durch den Krankenhauszukunftsfonds gefördert werden können. Wir machen ein ganz einfaches Beispiel. Ein Portal ist schon mal erwähnt worden. Ja, das ist das Förderthema 2. Hier geht es auch darum, dass der Gesetzgeber sich auch Gedanken machen will, dass sich das Krankenhaus Gedanken macht, was möchte er denn umsetzen? Was möchte er denn mit diesem Portalgedanken umsetzen? Und das kann natürlich auch im Bereich Radiologie und Labor eine Rolle spielen. Anderes Beispiel, apparative und digitale Förderungen im Bereich der Notaufnahme. Da spielen jetzt zum Beispiel auch die zeitnahe Information über Laborwerte eine große Rolle. Das heißt, über unser gesamtes Portfolio gibt es Produkte, die mit dem Krankenhausstrukturfonds gefördert werden kann. Wichtig ist, und das ist auch schon mehrmals erwähnt, ein Krankenhaus soll genau planen, was es eigentlich mit welcher Maßnahme bewirken will.
Vielen Dank, Lutz, für deine ausführliche Antwort. Ich denke, wir sind mit dem fachlichen Teil des Podcasts jetzt durch. Jetzt wie immer eine private Frage noch, unsere Standardfrage. Corona zwingt uns aktuell ja leider zum Verzicht auf Reisen, aber wo würde es für dich hingehen, wenn die Umstände es zulassen würden?
Ach, Linda, einfach in den Süden, wahrscheinlich ein Club.
Ach, sehr schön. Cluburlaub, Sonne, Strand, Meer. Dann war's das heute mit der dritten Episode unseres Podcasts. Danke an Max Korf und danke an dich, Lutz, für eure Fachexpertise. Es hat mir großen Spaß gemacht wieder. Die vierte Episode gibt's im Februar mit Dennis zum Thema Portallösungen. Zur Erinnerung, unser Health IT Podcast steht euch nicht nur unter isolutions.de zur Verfügung, sondern auch auf Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer und Amazon Music. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns im März wieder. Tschüss. Wir verbinden Ihre Gesundheits-IT für eine durchgängige Digitalisierung ohne Hindernisse.